ganze Clipperton-Saga wirft aber ein Schlaglicht darauf, dass es gewisse sehr begabte Tennis-Junioren gibt, denen es einfach nicht gelingt, die Ohren steif und das Feuer geschürt zu halten, wenn sie dann endlich einen Spitzenrang erreichen oder bei einem wichtigen Turnier gewinnen. Neben Clipperton betraf das scheußlichste überlieferte Auftreten dieses Syndroms einen Jugendlichen aus dem zentralkalifornischen Fresno. Auch er ein unassoziierter Spieler. Sein Papi, ein Architekt oder Bauzeichner oder so, fungierte als sein Trainer. Dieser Papi hatte für die University of California in Davis oder Irvine oder irgendwo da gespielt. Die Angehörigen des ETA-Lehrkörpers betonen im Grunde immer nur, dass auch dieser Jugendliche keine Academy-Unterstützung oder Perspektive mitbrachte. Der zwei Spitzenplatzierte entthront, das Pacific Coast Hard Court der U18 Junioren gewonnen, bei der Feier Cum Schwof im Anschluss an das Turnier einen Toast nach dem anderen erhalten hatte und von seinem Papi und den Mannschaftskollegen aus Fresno auf den Schultern her
umgetragen worden war und der spätabends nach Hause kam, ein großes Glas Nesquik mit einem Schuss Natriumcyanid trank, das sein Papi immer für die Zeichentinte im Haus hatte. Der trinkt also in der frisch renovierten Küche seines Elternhauses zyaniertes Nesquik und kippt tot aus den Latschen, blau angelaufen, noch mit einem scheußlichen Schluck von dem tödlichen Nesquik im Mund. Und sein Papi hört den Plumps, als der Junge aus den Latschen kippt, rennt in Bademantel und Lederschlappen in die Küche, versucht ihn per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben und kriegt von seinem Jungen das restliche bisschen NaCN-versetzte Nesquik in den Mund. Kippt aus den Latschen, läuft blau an und stirbt. Und dann eilt Mami mit Schlammpackung und Flauschpuschen herbei, sieht die beiden stahlblau daliegen und steif werden, versucht es mit Mund-zu-Mund-Beatmung beim Architekten Papi, kippt kurz darauf natürlich auch aus den Latschen, läuft überall, wo sie nicht Schlampf haben, ist blau an und ist ebenfalls hamstertot. Und da die Familie 6 weitere Kinder in verschiedenen Altersstufen hat, die im Lauf der Nacht von Knutschterminen nach Hause kommen oder in kleinen Pyjamas mit süßen kleinen Stofffüßen unten dran die Treppe herabtappen, angezogen von den Geräuschen des kumulativen aus den Latschen Kippens sowie, sollte ich hinzufügen, gelegentlichen qualvollen Gurgellauten. Und aber da alle 6 Kinder 4-stündige vom Rotary Club gesponserte Erste-Hilfe-Kurse im YMCA von Fresno absolviert haben, liegt am frühen Morgen die ganze Familie da, blau angelaufen und steif wie die Zaunpfähle, die im Todeskampf verzerrten Münder mit inkrementell kleinen Mengen des tödlichen Nesquik verschmiert. Summa summarum ist dieser ganze Fall eines unverhofft das große Ziel erreicht Traumas unsäglich grausig und traurig. Und historisch ist dieser Fall damit ein Grund, warum alle akkreditierten Tennis-Academics einen promovierten Schulpsychologen im Lehrkörper haben müssen, um Schulsportler auf möglicherweise letale Reaktionen hin zu untersuchen, sollten sie je das Niveau erreichen, auf das sie jahrelang hingearbeitet haben. Die Schulpsychologin des ETA ist eine raubvogelgesichtige magistrierte und promovierte Dr. Dolores Rusk. Und sie gilt bei den Jugendlichen als noch eine Spur schlimmer als nutzlos. Man geht bei ihr rein, hat ein Problem und sie formt bloß einen Käfig aus ihren Fingern. Sieht einen über den Käfig hinweg geistesabwesend an, greift den letzten x-beliebigen Nebensatz auf, den man gerade von sich gegeben hat, und wiederholt ihn in zitazistischer Manier. Von deinem Doppelpartner möglicherweise homoerotisch angezogen fühlst. Dein ganzes Selbstbild als zielstrebiger Sportler durcheinander bringst. Unkontrollierten Ständer beim Halbfinale in Cleveland.
wirst du plemplem, wenn die Leute dir einfach alles nachplappern, statt auf dich einzugehen? Nur mühsam zurückhalten, mir den Zwitscherkopf abzureißen, wie dem lieben Federvieh. Und einer Miene, die wohl nichtssagende Anteilnahme vermitteln soll, in Wirklichkeit aber so aussieht, wie das Gesicht deiner Tanzpartnerin, die mit jedem anderen im Saal lieber tanzen würde, als mit dir. Nur taufrische ETA-Spieler suchen je Rusk auf, und auch die bleiben nicht lange. Sie füllt die unendlichen Weiten ihrer zeitlichen Freiräume in ihrem Game-Fair-Büro mit dem Anfertigen komplizierter Akrostichen und schreibt in einer Art Pop-Psychologie, auf deren ersten vier Seiten, die sich Axford und Stice nach dem Knacken ihrer Bürotür mal angeschaut haben, 29 Mal das Präfix selbst auftauchte. Aus praktischen Erwägungen heraus kommen Lyle, eine enthauptete Karmelitin, die in der Küche die Tagschicht übernimmt, gelegentlich Mario Incandenza, sowie sehr oft Avril selbst für die eigentliche psychologische Betreuung eingeweihter ETAler auf. Möglicherweise sind die einzigen Tennis-Junioren, die sich an die Spitze siegen und dort bleiben können, ohne Plemplem zu werden, diejenigen, die schon Plemplem sind. Oder aber sie sind bloß verbissene Maschinen wie John Wayne. Wayne sitzt auf dem Steißbein im Speisesaal bei den anderen kanadischen Jugendlichen, sieht auf die Leinwand und knetet ohne deutbare Miene einen Ball. Hals, Augen sind fiebrig und kullern durch die Höhlen. Inzwischen haben eigentlich viele Augen im First Tags Publikum ihren festlichen Glanz eingebüßt. Obwohl von den selbstbetuppenden Gentle Clipperton-Vergleichen des Films noch eine gewisse Glucksdynamik übrig ist, wirkt die Rodney Tyne Luria P. Liebesgerücht und Tyne als Benedict Arnold Sache doch zum an die Stirn fassen lahm und abwegig.
Anmerkung 176. Hier wird Mario auch am stärksten zum Epigonen von ihm selbst, dessen Unanziade sich prononcierter mit zum Scheitern verurteilten ranghohen Knetrick-Romanzen befasste, als mit politischen Kommentaren. Allerdings drehte sich die Liebeskiste in Incandenza Seniors Film nicht um Tyne und eine Quebecer Femme Fatale, sondern um eine angebliche, zum Scheitern verurteilt und nicht vollzogene Affäre zwischen Präsident Gay Gentle und der gleichermaßen Hygiene- und keimbesessenen Frau des kanadischen Ministers für Umwelt- und Ressourcenentwicklungsfragen. Wobei die Affäre als zum Scheitern verurteilt und nicht vollzogen dargestellt wird, weil der Minister einen missgünstigen jungen kanadischen Candida-Albicans-Spezialisten damit beauftragt, seine Frau mit einer schweren und mehr oder weniger chronischen Hefeinfektion anzustecken. Was bei der Ehefrau wie auch bei Gentle Zusammenbrüche infolge unüberbrückbarer Spannungen zwischen leidenschaftlichem Verlangen und neurotischem Hygienezwang auslöst. Mit dem Ergebnis, dass sich die Frau auf die Gleise eines Quebecer Hochgeschwindigkeitszuges wirft und Gentle auf Wache im makrokartografischen Maßstab sind. Die Unanziade war bei weitem nicht seiner selbst beste Arbeit. Und an der ETA findet so ziemlich jeder, dass Marios Parodie der Rekonfigurationsanalyse lustiger und zugänglicher ist als die von ihm selbst, wenn auch ein bisschen schwerfälliger.
Außerdem kommt es zu retroaktiver Verwirrung, weil die Geschichtsbücher lehren, dass die Genese der Sponsorenzeit eine steuerpolitische Reaktion auf die hirnbetäubenden Kosten des rekonfigurativen Geschenks der USA war, dass sie von daher erst nach der offiziellen Interdependenz eingeführt worden sein kann und im
Film auch prompt auf diese folgt, aber in der Chronologie des Endes hat es dann den Anschein, als hätte Tyne Johnny Gentle sein ganzes sinotemporales Werbeverträge zwecks Steueraufkommen Komplott irgendwann in Orons erstem Oberliga-Jahr an der Boston U untergejubelt, das im Jahr des Whoppers endete, einem augenfällig gesponserten Jahr. Die Etealer essen inzwischen nur noch langsam und spielen mit dem Brosamen auf ihren Tellern in träger Postatzungsweise. Manche Leute spüren ein Jucken unter den Hüten. Außerdem laborieren alle gerade etwas an einem Zuckerschock. Eins von den ganz kleinen ETA-Kindern, das mit einem Klebstofffläschchen unter den Tischen herumgekrochen war, hat sich den Kopf an der scharfen Kante eines Institutionsstuhls gestoßen, sitzt bei Avril der Ersten auf dem Schoß und brüllt mit einer verzweifelten Tagesausklangshysterie, die alle die Nerven aufranzt. Gentle auf freiem Fuß, super Schlagzeile. Bereist neu englische Grenze unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Schlagzeile knallt südlich der ehemaligen Städte Syracuse, Concord, New Hampshire und Salem, Massachusetts, Champagnerflaschen gegen massive Lucid-Mauern. Untertitel 10 Punkt. Gentle mehr oder weniger auf freiem Fuß, verfolgt auf oxygenierter Wohnblase wie Clemson in Forsythia Bowl von Las Vegas Boston U platt macht. Schlagzeile von den Typen, der jetzt beim Eagle in Randall, Illinois Schlagzeilen nur noch layoutet. Granial geforderte akromigale Kinder bei imperialistischer Neuordnung verloren gegangen. Leitartikelüberschrift im Daily Odyssean aus Ithaca, New York. Gentle Kabinett beantragt nach Wall Street Ängsten infolge der Kosten der territorialen Rekonfiguration Budgetversionen. Schlagzeile. Leitende Regierungsmitglieder in Klausur wegen Raketeninversionsausgaben, Umsiedlungskosten, Steuerausfällen im größten Teil von 4 Bundesstaaten. Untertitel.
Gentle, sehr gedämpft durch sowohl Fukuama Mikrofiltrationsmaske als auch oxygenierte Lucide Wohnblase. Jungs, alle Min bis auf Max Min und Kan Min, die Motown-Mädchen-Marionetten des Kabinetts, rausgeputzt zu kulminativem Camp, tragen alle verruchte Dreiteiler, straff zurückgegehrtes Haar und riesige räuberbaroneske Zwirbelbärte, die nicht ganz so klobürstig sein müssten, für weibliche Marionetten aber ganz schön beeindruckend sind. Chef, Fertmin, wie war denn das große Spiel, Mr. President? Gentle,
Allstar, Jungs, elementar, visionär, eine herausragende Erfahrung. Ich benutze jetzt Wörter wie herausragend statt Boss, aber auch elementär. Olli, Männer, ich habe gestern etwas herausragend Visionales und Elementäres gesehen. Ich meine nicht das Footballspiel. Normalerweise stehe ich nicht so auf Football. Zu viel Grunzen, überall Schlamm, gewöhnlich nicht meine Szene. Die unterhaltsamste Einzelheit des Spiels war der Punter der einen Mannschaft. So ein ranker Knabe mit einem übergroßen Bein und einem nicht ganz so übergroßen Arm. Hab noch nie Punts gesehen, die ich hören konnte. Wumm, blam! Ich hab ein ganzes Wiener Würstchen von Bug bis Heck verspeist, während so ein Punt in der Luft war. Die Leute standen da, haben sich unterhalten, Krach gemacht, sind auf die Toilette gegangen, zurückgekommen, haben Budenfraß gefressen und alles während die Punts von diesen Knaben noch in der Luft waren. Wie hieß dieser Knabe nochmal, Archie?
Watte oder so, Szechuan, Restaurant, Papierplatzdeckchen an unseren Plätzen neben den Wasserkrügen? Werden wir Speisen vom chinesischen Schnellenbiss verkasematuckeln, Chef?
In Marios Hintergrundmusik spielt jetzt ein forsches Konett und handschuhgedämpftes Fingerschnipsen ertönt von JGB Schne, der sich visionären Tagträumen hingibt. Verkehrsmann. Hatte schon immer eine Vorliebe für General Zhu's Huhn, wenn wir... Rodney Tyne, Chef United States Büro für unspezifizierte Dienste. Präsident Gentle hat unser Treffen an diesem Vormittag anberaumt, um unseren kollektiven Sachverstand einem
Thema zuzuwenden, bei dem er nach Meinung der unspezifizierten Dienste von einer wahrhaft elementaren Reihe kreativer Einsichten getroffen wurde. Gentle, meine Herren, wir berichten so erfreut wie betroffen, dass unser elementares Experiment der territorialen Rekonfiguration der ONAN.
Anmerkung 177. Offizielle Nomenklatur für die kanadische Übernahme US-amerikanischen Terrains, auf dem wir dann praktisch alles verklappen konnten, was wir gerade loswerden wollten, lautet territoriale Rekonfiguration. Große Konkavität und grande Konvexität sind eher US-amerikanischer bzw. kanadischer Jargon, der von den Medien über- und in die Standardsprache aufgenommen wurde.
Ein kompromissloser logistischer Geniestreich war. Mehr oder weniger. In Delaware herrscht ein gewisses Gewusel. Ein paar krummhornige Tiere müssen den taktischen Einheiten entgangen sein. Und der Sportsgeist im Süden von New York lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber unterm Strich würde ich sagen, kompromissloser Geniestreich wäre kein unangebrachter Begriff zur Beschreibung eines solchen Erfolges. Tyne. Nun sollten wir langsam darüber nachdenken, wie das zu bezahlen ist. Alle Minister, steife Blickkontakte, Richten von Krawatten und Schnurrbärten, Schluckgeräusche. Gentle, Rod hat mich darüber verständigt, dass Marty über vorläufige Zahlen der Bruttokosten verfügt, während Chets Jungen erste Hochrechnungen der Bruttoeinnahmeausfälle durch die Rekonfiguration steuerpflichtiger Territorien, Haushalte, Unternehmen und was weiß ich angestellt haben. Verkehrsminister und Finanzminister verteilen dicke, gebundene Ordner, allesamt geziert mit dem gähnenden roten Schädel, der in Gentles Kabinett alle Memos mit schlechten Nachrichten ziert. Ordner werden von allen Ministern geöffnet und überflogen. Man hört Unterkiefer auf Tischplatten knallen. Einige Schnurrbärte fallen ab. Ein Minister fragt hörbar, ob es überhaupt einen Namen gäbe für eine Zahl mit so vielen Nullen. Gentles Wohnblase auf der Leinwand wird über seiner plastikumwundenen Corsage von einem angebissenen Rosinenküchlein getroffen, was vom Publikum mit halbherzigem Beifall belohnt wird. Ein Motown-Transvestit wirft eine winzige Bindfadenschlinge über einen Balken im Hintergrund des mit Samt ausgekleideten Kabinettsaals. Gentle. Jungs, Männer, bevor hier jemand Sauerstoff braucht, legt eine beschwichtigende Hand auf das Blasenglas, erklärt uns Rod besser, dass wir es hier trotz der quantitativ downermäßigen Qualität dieser Zahlen nur mit dem zu tun haben, was Rod wahrscheinlich ein übertriebenes Beispiel jener Quadrienniumsprobleme nennen würde, mit denen sich irgendwann
jede visionsbegabte Regierung konfrontiert sieht. Ach übrigens, das unbekannte, aber willkommene Gesicht zu meiner Linken ist Mr. P. Tom Wales von Wales Associates Advertising Boston, USA, Nordamerika. Alle Minister, nicht gerade beschwichtigt klingendes Grußgemurmel an Wales Adresse. Mr. P. Tom Wales, winzig kleiner, weißoider Marionettenkörper aus einem Lutscherstängel. Das riesige Gesicht besteht hauptsächlich aus Schneidezähnen und Brille. Tach! Tyne. Und zu Toms Linker wiederum darf ich Ihnen die charmante und bezaubernde Miss Luria P. vorstellen. Zeigt mit dem Lineal auf eine Marionette von schlicht unverzeihlicher Schönheit. Der Konferenztisch im Kabinettssaal hebt sich ein wenig an, als Luria P. eine sorgfältig linierte Augenbraue hochzieht. Immer noch Tyne. Meine Herren, der Präsident formuliert hier, dass wir es mit einem mikrokosmischen Beispiel des berüchtigten Trilemmas der Demokraten zu tun haben, dem schon Visionärier wie FDR und JFK ins Auge sehen mussten. Wie es ihr gutes Recht ist, fordern die amerikanischen Wähler einerseits millenaristische Staatskunst und Visionen, entschlossenes Handeln, bittere Entscheidungen, jede Menge Programme und Dienste, siehe zum Beispiel die territoriale Rekonfiguration beispielsweise, die eine neue Gemeinschaft in eine ganz neue Ära interdependenter Wahl und Freiheit führen werden. Gentle. Ich ziehe den rhetorischen Chapeau, Babe. Tyne steht auf. Die Augen jetzt zwei glänzende rote Punkte im runden Filzgesicht. Zwei winzige Rauchmelderlämpchen, gespeist von einer dem OP-Kittel der Marionette auf den Rücken geklebten Trockenzelle. Wenn jetzt, um es auf den allerallgemeinsten Nenner zu bringen, die Vision des Präsidenten die bittere Entscheidung erfordert, den Rückbau gewisser Programme und Dienste einzuleiten, dann prognostizieren unsere Statistikleute mit nachvollziehbarer, induktiver Sicherheit, dass die amerikanischen Wähler nölen werden. Wills. Nölen? Luria P. zu Tyne. Das ist ein kanadischer Ausdruck, Cherie. Wills. Und wer ist die Schnalle? Tyne schaut einen Augenblick verständnislos drein. Entschuldigung, Tom. Kanadischer Ausdruck. Nöden. Beanstanden. Regressansprüche geltend machen. Zusammenrotten. Bei
Demonstrationen in Fünferketten rummarschieren. Im Gleichtakt erhobene Fäuste schwingen. Nölen. Zeigte Fotos hinter sich, die auf Staffeleien angebracht diverse Lobbys und Interessengruppen der Vergangenheit beim Nölen zeigen. Finanzminister? Und wir haben schon nur zu klar umrissene Vorstellungen davon, was passiert, wenn wir mit konventionellen Steuererhöhungen ankommen. Außenminister? Steuerstreik. Minister für GES? Ein Nölatom-Chef. Verteidigungsminister? Tea Party. Gentle? Volltreffer. Nölhausen. Politischer Nölozid. Ein endmadig ungeiler Mandatsverlust. Wir haben schon versprochen, dass es keine neuen Steuererhöhungen gibt. Das habe ich Ihnen am Tag meines Amtsantritts gesagt. Ich habe gesagt, schaut mir in die Augen. Keine neuen Steuern. Ich habe da oben auf meine Augen gezeigt und gesagt, das sei eine echt bittere Entscheidung, die niemanden das Programm verhageln werde. Rod, Tom und ich hatten ein dreiteiliges Parteiprogramm. Erstens Müll. Zweitens keine Steuererhöhungen. Drittens Suche nach Sündenböcken jenseits der Grenzen unserer Gemeinschaft. Tine? Bis dahin also ein Dilemma mit potenziellem Nölen an beiden Flanken. Finanzminister? Die Finanzwelt fordert aber einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Die Zentralbank insistiert quasi auf einem ausgeglichenen Haushalt. Unsere Handelsbilanz mit der Handvoll Nationen, mit denen wir noch Handelsbeziehungen haben, erfordert stabile Tacken, also einen ausgeglichenen Haushalt. Tyne? Die dritte Flanke, Chat, des Trilemmas. Mittelabflüsse zwingend, Zuflüsse beschränkt, Ausgleich gefordert. Gentle, das klassische Serberuschon bewährte Dilemma der Exekutive, der Dorn in der Achillessehne des demokratischen Fortschritts. hörte übrigens zufällig wie ein Schrill Ton. Alle Minister, ausdruckslose Blickkontakte. Beals putzt sich lautstark die Nase. Gentle klopft versuchsweise an die Innenwände der Wohnblasen. Manchmal höre ich einen schrillen Ton, den das Gehör der meisten Leute zugegebenermaßen nicht wahrnimmt. Aber das hier scheint ein schriller Ton von anderer Art zu sein. Alle Minister, Krawattenknoten zurechtrücken, formvollendetes Tischplattenmustern.
Gentle, das Schrillvotum lautet Nein, scheint's. Nils, Leute, könnte die Sache wenigstens auf Kanter beschleunigt werden? Nein. Vielleicht ist das der unverwechselbar schrille Ton, Sir, der sich manchmal einstellt, wenn Sie Ihre elementaren und visionären Einsichten verkünden wollen, zu denen Sie in Bezug auf das bislang verfahrene Trilemma gelangt sind. Gentle, Bay, Rod, abermals ein Volltreffer. Meine Herren, richten Sie Ihre Guckerchen auf diese Restaurant-Exponate des sinoepithetischen Kalendersystems. Kein. Gemeint sind natürlich diese Platzdeckchen hier mit unmittelbarem Belang für die Steueraufkommensvision des Präsidenten. Gentle, meine Herren, wie Ihnen bekannt ist, bin ich gerade mit Höchstgeschwindigkeit zurückgekehrt und rülpse noch den Geschmack von Wiener Würstchen, in denen es zweifellos von all den Erregern wimmelt, die öffentliche Fressbuden zu einer Geißel und Bedrohung machen und kein, Klammer auf, lass stecken, Geste, Klammer zu. Gentle, ich bin also, meine Herren, frisch zurück vom Goodwill-Auftritt, einem Stadionspiel der Post-College-Liga, bei welchem mich besagtes Würstchen verzehrte. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, kennt einer von Ihnen zufällig den Namen dieser College-Spielstätte? Min WS. Haben Sie nicht eben selbst gesagt, dass es sich um die Forsythia Bowl handelt, Chef? Gentle. Das habe ich, Mr. Sinwig. Denn das hielt ich für den Namen unterwegs, als wir auf dem alten Hobel konnektiert hatten. Und so hieß das Stadion auch, als ich dort 91 die Hymne sah. Luria P., Klammer auf, hält ein Sternkreis beschriftetes Platzdeckchen mit einem verschwommenen, fettumgrenzten Fleck aus Sauerschafsuppe in der linken oberen Ecke hoch, Klammer zu. Vielleicht Sie möchten in Ihrem Kabinett jetzt erklären, wie diese Stadion vom Football sich nennt, Mr. Präsident. Gentle, Klammer auf, mit einem publikumswirksamen Blick auf Wheels, der mit den Visitenkarten der Aufsichtsratsvorsitzenden von Pillsbury und PepsiCo in der Lücke zwischen den Mammutschneidezähnen herumstochert, Klammer zu. Jungs, ich hörte Pans, rülpste Hotdogs, roch Bierschaum und schauderte angesichts öffentlicher Pissoirs in der Ken-L-Ration Magnavox Camper Insurance Forsythia Bowl.